Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du uns ansprichst durch dein Wort. Danke, dass wir jetzt Gottesdienst feiern dürfen. Amen. Liebe Gemeinde, Schwiegermutter werden ist nicht schwer. Schwiegermutter sein dagegen sehr. Die Frau, die mir diesen Satz sagte, war davon überzeugt, dass er stimmt. Schwiegermutter werden ist nicht schwer, Schwiegermutter sein dagegen sehr. Und sie erzählte mir, dass sie ihren Sohn unter großen Entbehrungen großgezogen hatte. Der Vater war früh verstorben und darum hatte sie in ihrem Leben Fantasie entwickeln müssen, um die Familie durchzubringen. Der Sohn hatte das Abitur geschafft und sein Studium in relativ kurzer Zeit erfolgreich abgeschlossen. Jetzt aber bezeichnete die Schwiegertochter den Mann als Muttersöhnchen, weil er immer noch eine sehr starke Beziehung zu seiner Mutter hat. Um Konflikte mit seiner Frau aus dem Weg zu gehen, wird er zusehends verschlossener gegenüber seiner Mutter. Alles, was sie für ihn getan hat, scheint vergessen zu sein. Die Mutter ist im Haus des Sohnes nur noch gelitten. Und so kommt es zu Pflichtbesuchen und zu Pflichtanrufen. Die Schwiegertochter erzählte mir dann die Geschichte aus ihrer Sicht der Dinge. Und da stellte sich die Situation anders dar. Sie erzählte nämlich, dass sie den Eindruck hat, nichts richtig machen zu können. Dass sie glaubt, Normen übernehmen zu müssen, die für sie einfach nicht passen. Sauberkeit, Ordnung, gutes Essen. Sie muss Maßstäben genügen, die sie nicht erfüllen kann und will. Und sie hat das Gefühl, sie reicht nie an die Ansprüche heran, die an sie gestellt werden. Und das macht sie verständlicherweise unsicher. Und darum entsteht eine verkrampfte Atmosphäre im Umgang miteinander. Der Mann, er steht dazwischen und hält sich raus. Die Schwiegermutter schämt sich für ihren Sohn. Wie die Frau rumläuft, wie die Wohnung aussieht, wie sie die Kinder erzieht. Ich schenke ihnen so schöne Kleidung, aber sie mögen ihre ausgewaschenen Hosen viel lieber. Und sie können nicht mal Danke sagen. Muss die Schwiegertochter sich das dauernde Reinreden ihrer Schwiegermutter und das Nörgeln gefallen lassen? Das Verhältnis Schwiegermutter-Schwiegertochter kann eine konfliktreiche Beziehung sein. Und Sie können das jetzt gerne übertragen auf Schwiegersöhne und Väter, obwohl ich glaube, das ist alles etwas entstresster. Natürlich kann es auch ganz anders gehen. Natürlich hätte ich heute Morgen auch schöne Geschichten erzählen können, wie harmonisch das laufen kann zwischen Schwiegertochter und Schwiegermutter. Es gibt wirklich viele gute Geschichten. Schöne Geschichten davon, wie die beiden ein Herz und eine Seele sind. Und genau davon erzählt ja auch die Geschichte aus der Bibel, um die es heute Morgen gehen soll. Die Geschichte von den drei Frauen, Naomi und ihren beiden Schwiegertöchtern Ruth und Orpa. Aber der Reihe nach. Die Geschichte ist immerhin 3100 Jahre alt und sie beginnt so, Sie haben es eben gehört, zu der Zeit, als die Richter richteten, entstand eine Hungersnot im Land. Drei Frauen gehen in schwieriger Zeit unter schwierigen Bedingungen ihren Weg. Es ist ein Weg unter der Führung Gottes, obwohl in diesen vier Kapiteln des Buches Ruth Gott fast keine Rolle spielt. Aber er ist trotzdem die Hauptperson. Das erschließt sich allerdings nicht vom Anfang der Geschichte her, sondern erst vom Ende. Es ist so, wie wir das auch heute kennen, schwierige wirtschaftliche Verhältnisse, eine Hungersnot, zwingen eine Familie zur Auswanderung. Die äußere Not wirft die ursprüngliche Lebensplanung über den Haufen. Das ist ja nicht nur zu biblischen Zeiten so, wir erleben das ja bis hinein in unsere Zeit. Elimelech und seine Frau Noomi wandern mit ihren beiden Söhnen Machlon und Kiljon aus ihrer Heimatstadt Bethlehem nach Moab. Man muss wissen, dass es zwischen Israel und Moab immer Konflikte gab. Und der Grenzübertritt war eine schwierige Angelegenheit. Es herrschte seit alters Feindschaft zwischen den Völkern. Die Not muss also groß gewesen sein, um solch einen Grenzübertritt zu erzwingen. Wieder erwarten wird die Familie freundlich aufgenommen und kann bleiben. In der Fremde kehrt dann so etwas wie Normalität ein. Man arrangiert sich mit den Verhältnissen, die Söhne heiraten moabitische Frauen und diese gemischt religiöse Eheschließung wird ohne Kritik berichtet. Aber dann kommen für Noomi persönliche Schicksalsschläge. Ihr Mann Elimelech wird krank und stirbt. Ein schwerer Schlag für Noomi, ein Trost sicher ihre beiden Söhne. Sie sind so etwas wie ein Stück Heimat für sie, Normalität. Wer die Namen der beiden Söhne in ihrer Bedeutung versteht, ahnt aber, dass sich das nächste Verhängnis anbahnt. Machlon und Kiljon, übersetzt heißt das Schwächling und Gebrechlich, sterben ebenfalls. Nun steht Noomi also mit ihren beiden Schwiegertöchtern allein. Sie, eine trauernde, eine einsame Hinterbliebene. Und darum sagt sie dann, nennt mich nicht mehr Noomi, denn Noomi heißt lieblich. Nennt mich stattdessen Mara, bitter, denn der Herr hat mir viel Bitteres geschickt. Noomi hält es nach diesen Schicksalsschlägen nicht mehr in der Fremde. Und sie macht sich mit ihren beiden Schwiegertöchtern auf aus dem Land der Moabiter zurück, denn sie hatte gehört, auf welchen Wegen auch immer, dass es in Bethlehem inzwischen wieder Brot gab. Sie will zurück in ihre alte Umgebung, in ihr altes Land, zu ihrer Sippe, zu ihrer religiösen Herkunft. Aber jeder weiß, das ist nicht einfach, nach so vielen Jahren zurückzukehren. Da hat sich ganz viel verändert. Da kann man nicht mehr einfach anknüpfen an Erfahrungen, die um Jahre zurückliegen. Noomi weiß das. Und trotzdem klammert sie sich nicht an die junge Generation. Sie belastet die beiden jungen Witwen Orpa und Ruth nicht mit ihrem eigenen Leid, nicht mit ihren Erwartungen, auch nicht mit ihren Forderungen. Sie weiß, jede Generation muss eigene Wege finden und auch gehen. Und darum bittet Noomi Orpa und Ruth, in ihrer Heimat zu bleiben und dort einen neuen Anfang zu versuchen. Und dann heißt es, hören Sie genau hin, geht hin und kehrt um, eine jede ins Haus ihrer Mutter. Und das steht im hebräischen Text, im Urtext genauso da. Da steht nicht ins Haus ihres Vaters, hier steht im Urtext ins Haus ihrer Mutter. Und weiter sagt sie, der Herr tue an euch Barmherzigkeit, wie ihr an den Toten und an mir getan habt. Merken Sie, hier ist kein Wort der Belehrung. Hier ist auch kein unterschwelliger Vorwurf oder keine subtile Erwartung. Diese unterschwelligen Vorwürfe oder diese subtilen, nicht ausgesprochenen Erwartungen sind ja oft noch viel gemeiner als die ausgesprochenen. Noomi zwingt ihre Schwiegertöchter beinahe zur Selbstständigkeit. Diese Schwiegermutter hat nicht nur ihren Mann verloren. Sie hat auch ihre Söhne losgelassen für die Ehe mit den Moabiterinnen. Und sie gibt sie jetzt frei nach all dem, was sie erlebt hat, für eine neue, glückliche Beziehung. Sie dankt beiden für die Liebe, die sie erfahren hat, auch für die Liebe an den Söhnen. Und es wird deutlich, ja, sie hat die beiden bejaht und freigegeben und wahrscheinlich genau dadurch gewonnen. Orpa und Ruth haben den Glauben ihrer Schwiegermutter kennengelernt und haben erlebt, dass sie Güte ausstrahlt und Weisheit und Selbstständigkeit und Vertrauen. Und all das haben sie bei ihr gespürt und auch liebgewonnen. Naomi, eine Schwiegermutter mit einem großen, weiten Herzen, geborgen in Gott. Was für eine Frau. Für die beiden Schwiegertöchter ist die Situation auch nicht leicht. Neue Lebensabschnitte zu gestalten, ist immer eine Herausforderung. Und beide Frauen gehen das sehr unterschiedlich an. Orpa, die eine, kehrt zurück nach Moab, in ihre Heimat. Orpa bedeutet übrigens vom Namen, die den Rücken kehrt. Merken Sie, der Schreiber dieses biblischen Buches spielt auch mit den Namen Orpa, die den Rücken kehrt. Und sie kehrt zurück in ihre Heimat. Naomi lässt sie ohne Bitterkeit ziehen. Ruth begleitet Naomi nach Bethlehem. Und Ruth bedeutet die Freundin. Die Freundin. Und dann sagt Ruth diese Sätze, die ganz viele Menschen als Trauspruch auswählen. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe ich auch. Da will ich auch begraben werden. Der Herr tue mir dies und das. Nur der Tod wird mich und dich scheiden. Und ich denke bei diesen Versen immer an Traugespräche, wenn dann Brautpaare mit leuchtenden Augen sich für diesen Vers aus dem ersten Kapitel des Buches Ruth entschieden hatten. Und wenn ich dann gesagt habe, aber haben Sie eigentlich überlegt, dass dieses Versprechen eine Schwiegertochter Ihrer Schwiegermutter gibt und nicht zwei Liebende, dann hieß die Antwort oft, aber es ist doch so schön. Und dann sagen Sie mal was dagegen. Diesen Satz sagt eine Heidin zu einer Jüdin. Ruth gibt damit ihre Heimat auf, ihre Sippe, ihre Sprache und auch ihren Glauben. Ohne Sentimentalität, mit großer Entschlossenheit, fast bekenntnishaft, lässt Ruth alle Sicherheiten hinter sich. Sie macht sich zusammen mit ihrer Schwiegermutter auf in eine sehr ungewisse Zukunft, in ein fremdes Land. Aber sie vertraut wohl auf den Gott, den sie durch ihren verstorbenen Mann und durch ihre Schwiegermutter kennengelernt hat. Diese Geschichte, die als Auswanderungsgeschichte begonnen hat, setzt sich nun als Einwanderungsgeschichte fort. Naomi kommt zurück nach Bethlehem, begleitet von einer Fremden und dazu noch von einer Moabiterin. Der Neuanfang in Bethlehem ist schwer, äußerlich und innerlich. Naomi klagt dann, voll zog ich aus, aber leer komme ich zurück. Für den Lebensunterhalt sind die beiden auf das Armenrecht angewiesen. Das Gesetz sagte damals, dass man die Äcker nicht bis auf den letzten Halm abernten sollte, sondern dass man etwas liegen lassen sollte, damit sich Arme und Fremdlinge etwas holen konnten. Und das war ein Gesetz. Es gab den Rechtsanspruch auf Versorgung. Und darum geht Ruth zur Zeit der Gerstenernte täglich auf die Felder und liest Ähren auf. Und auch wenn das ihr gutes Recht war, war sie natürlich trotzdem auf das Wohlwollen dessen angewiesen, dem der Acker gehörte. Es hätte auch anders kommen können. Es hätte auch so sein können, dass man sie vom Feld verscheucht hätte. Oder dass die Knechte sie beleidigt und belästigt hätten, die schutzlose, arme Frau auf einem fremden Feld. Aber all das passiert nicht. Stattdessen trifft Ruth beim Ehrenlesen auf Boas. Auf Boas, den Bauern, dem das Feld gehört. Und es stellt sich raus, dass Boas ein entfernter Verwandter der Schwiegermutter ist. Die junge Frau fällt Boas auf. Er will natürlich wissen von seinen Knechten, wer die Unbekannte dort auf seinem Feld ist, die Ähren liest. Und er erhält als Antwort, das ist die Moabiterin, die mit Naomi zusammen zurückgekommen ist aus dem Land der Moabiter. Das Interesse von Boas ist geweckt. Und er sagt zu Ruth, man hat mir alles gesagt, was du an deiner Schwiegermutter nach deines Mannes Tod getan hast. Man hat mir gesagt, dass du deinen Vater und deine Mutter verlassen hast und dein Vaterland und zu einem Volk gezogen bist, das du nicht kanntest. Und ausdrücklich wünscht Boas Ruth Segen. Der Herr vergelte dir deine Tat und dein Lohn möge vollkommen sein bei dem Herrn, dem Gott Israels, zu dem du gekommen bist, dass du unter seinen Flügeln Zuflucht hättest. Dieser Segenswunsch wird noch einmal auf ganz eigene Art auf Boas selber zurückfallen. Er erteilt dann Ruth ausdrücklich die Erlaubnis, weiter zu sammeln. Und er ermächtigt sie in aller Form, auf seinen Feldern zu bleiben und lädt sie sogar ein, mit den Knechten zu essen. Und die Knechte weist er an, lasst nochmal besonders viel für sie legen, damit sie dann eben auch entsprechend viel mit nach Hause nehmen kann. Ruth kehrt dann tatsächlich am Abend mit genügend Gerste zu ihrer Schwiegermutter zurück. Leere Hände sind gefüllt worden und leere Mägen können gefüllt werden. Und bei aller Bitterkeit und bei aller inneren Leere, mit der Noomi nach Bethlehem zurückgekehrt ist, wächst in ihr der Glaube und die Zuversicht, dass Gott seine Barmherzigkeit nicht von ihr abgewendet hat. Mit dem Namen Boas tut sich dann noch einmal eine ganz andere Perspektive auf. Noomi sagt zu Ruth, er gehört zu unseren Lösern. Und damit erinnert Noomi an ein Recht, das uns heute völlig fremd und geradezu befremdlich erscheint. Das soziale Netz war die Großfamilie. Grund und Boden bildeten die Lebensgrundlage. Und darum müssen Grund und Boden in der Familie bleiben. Denn mit dem Verlust steht die Zukunft der Familie auf dem Spiel. Falls der Besitz verloren geht, aus welchen Gründen auch immer, aus Verarmung zum Beispiel oder aus Todesgründen, dann muss der Nächstverwandte, der sogenannte Löser, für die Familie einstehen und muss helfen, dass das Weiterkommen und das Weiterleben der Familie gesichert ist. In diesen Zusammenhang gehört noch etwas anderes, nämlich die sogenannte Leviratsehe meint, dass kinderlose Witwen in die Familie des Schwagers aufgenommen wurden. Und das Gesetz sagte, der erste Sohn, den die Frau gebiert, soll gelten als der Sohn seines verstorbenen Bruders, damit dessen Name nicht ausgetilgt werde in Israel. So war das vor 3100 Jahren. Ja, fremde Sitten und Gebräuche, aber doch bemerkenswert, wie das alte israelische Recht Schutz und Hilfe für Schutz- und Hilfsbedürftige bietet. Sozialgesetzgebung im alten Orient. Boas ist einer der Löser und Noomi will, dass ihre Schwiegertochter gut versorgt ist. Was dann vom Ende der Geschichte als Gottes Führung offenbar wird, das stellt sich zunächst als ziemlich raffinierter schwiegermütterlicher Plan dar. Wir würden sagen, sie verkuppelt zwei Menschen miteinander, denn sie fädelt eine Begegnung in einer nicht ganz unverfänglichen Situation ein. Und wenn man das dritte Kapitel des Buches Ruth liest, dann merkt man, dass so eine erotische Spannung diese Szene durchzieht. Ruth folgt tatsächlich dem Rat ihrer Schwiegermutter und das, was als Auswanderungsgeschichte begann, zur Einwanderungsgeschichte wurde, bekommt dann Züge einer Liebesgeschichte. Allerdings ist das glückliche Ende noch nicht absehbar. Lust und Liebe ist das eine. Verantwortung ist das andere, denn Boas weiß, es gibt noch einen näherstehenden Verwandten und der muss nach Sitte und Gesetz zuerst gefragt werden. Und solange das nicht geschehen ist, muss Boas warten und er kann warten. Aber er nimmt die Sache in die Hand. Das Problem muss gelöst werden, möglichst in seinem Sinn. Und darum tritt er in Verhandlung mit dem näheren Löser ein. Und soweit es um das Erbe von Elimelech geht, also Noomis verstorbenem Mann, ist er ganz schnell zur Lösung bereit. Der wirtschaftliche Vorteil liegt für ihn auf der Hand. Aber die ganze Sache hat einen Haken, denn er muss dann auch Ruth heiraten. Aber das rechnet sich für ihn nicht. Das schädigt sogar das Erbteil, denn ein möglicher Sohn würde dann eben als Erbe eingesetzt und nicht der Löse. So lehnt er dankend ab und verschwindet aus der Geschichte. Namenlos, nur kurzzeitig auf schnellen Gewinn aus. An seine Stelle tritt Boas. Im Buch Ruth, im 4. Kapitel, heißt es, er nahm Ruth, dass sie seine Frau wurde, und der Herr gab es, dass sie schwanger wurde und einen Sohn gebar. Die Geschichte, die als Auswanderungsgeschichte begann, dann eine Einwanderungsgeschichte wurde, eine Geschichte der Liebe, ist aber vor allen Dingen eine Geschichte der Führung Gottes. Naomi, die Schwiegermutter, mit einem großen, weiten Herzen geborgen in Gott. Und eine Frau, der es um das Wohlergehen ihrer Schwiegertochter geht. So wie Gott das Schicksal einiger Personen in dieser Geschichte fügt, so fügt er gleichzeitig durch diese Frauen seine Geschichte mit dieser Welt. Ruth, so hat es ein Theologe geschrieben, die Ausländerin, geht in die göttliche Heilsgeschichte ein. Sie wird ein Pfeiler im Tempel Gottes. Und sie wird in eine Reihe gestellt mit den anderen Müttern, mit Rahel, mit Lea, mit Tamar. Und Ruth geht ein in den Stammbaum Jesu. Im Matthäusevangelium, im Neuen Testament, wo der Stammbaum Jesu detailliert aufgeführt ist, spannend zu lesen, ganz viel Geschichte, heißt es, Boas zeugte Obed mit der Ruth, Obed zeugte Isai, Isai zeugte den König David. Also eine Linie von Boas über David zu Jesus. Boas als Löser wird in Bethlehem geboren. Und darum ist es nicht zufällig, dass die Geschichte in Bethlehem spielt. Denn Jesus Christus, der Erlöser der Welt, kommt dort 1100 Jahre später zur Welt, in Bethlehem. Und darum weist diese alttestamentliche Geschichte weit über sich hinaus. Löser und Erlöser, der Löser Boas, der Erlöser Jesus Christus. Und im Hebräischen steht für Löser und für Erlöser das gleiche Wort, und das heißt Goel. Es deutet also hin auf den einen, der die Welt erlösen wird, Jesus Christus. Ruth und Naomi, eine gute Schwiegermutter-Schwiegertochter-Geschichte. Aber auch eine Geschichte, die deutlich macht, Gott schreibt seine Geschichte mit dieser Welt. Und Gott schreibt die Geschichte mit dieser Welt gut, und er schreibt sie auch mit uns. Und er schreibt auch mit uns seine Geschichte gut. Die Geschichte mit Ruth und Naomi fordert heraus. Welche Herausforderung steht eigentlich bei Ihnen an? Vielleicht der Mut, einen Schritt der Veränderung zu gehen, in einer Beziehung zu einem Menschen endlich wieder zu reden, zu beten, Neues zu wagen, etwas Mutiges zu tun, vielleicht auch an einer Stelle Verantwortung zu übernehmen, wo es gar nicht ganz leicht ist. Gott schreibt seine Geschichte gut. Ich schließe mit einem Vers des Theologen Dietrich Bonhoeffer. Er hat gesagt, keinen Weg lässt uns Gott gehen, den er nicht selbst gegangen wäre und auf dem er uns nicht vorausginge. Keinen Weg lässt uns Gott gehen, den er nicht selbst gegangen wäre und auf dem er uns nicht vorausginge. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.